Stellt euch vor, die EU, die Europäische Union, schreibt uns einen Brief. Einen wichtigen Brief. Und zwar einen Brief, wo es um Fähigkeiten geht, wo drin steht, welche Fähigkeiten wir brauchen, um in dieser digitalen Welt zu überleben, zu bestehen. Es geht nicht unbedingt um Technikfähigkeiten oder Skills. Es geht darum, wie man mit KI umgeht, wie man digitales Wohlbefinden pflegt und schützt. Und ja, wie man auch Umweltbelastung und Technologie zusammenbringt. Der ganze Brief ist 250 Seiten lang. Er ist super, brillant recherchiert, basiert auf jahrelanger Forschung und er heißt DICCOMP 3.0. Und der liegt seit November 2025 in unserem Briefkasten. Das Problem ist, wir haben den nie geöffnet. Die Schule hat ihn nie geöffnet. Unser Arbeitgeber schlussendlich auch nicht. Und das Bundesministerium? Die wissen nicht mal, dass es diesen Brief gibt.
Zerhackt und hochgefahren. Digitalisierung ohne Bullshit. Für alle, die nicht untergehen, sondern wachsen wollen.
Ja, herzlich willkommen hier beim Podcast Zerhackt und Hochgefahren. Mein Name ist Marc Hasselbach und heute geht es um diesen mysteriösen Brief, den wir oder viele von uns auf jeden Fall erhalten haben. DICCOMP heißt das Ding und natürlich kam jetzt nicht flächendeckend irgendeine E-Mail von irgendeinem Bundesministerium und hat uns irgendwie eine Anforderung für unsere Kompetenzen geschickt, aber für viele Fachkräfte war es wirklich so. Also ich habe die E-Mail auf jeden Fall gekriegt, dass dieser Kompetenzrahmen jetzt neu aufgelegt wurde und neu erschienen ist und wie gesagt 250 Seiten hat das Ding knapp, ist sehr detailliert beschrieben, alles drin, was es so im ja ab 2026 so, was alles jetzt nicht nur en vogue ist, sondern was an Kompetenzen wichtig ist. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, muss ich echt sagen, habe ich mir gedacht, hey, ist eigentlich echt geil. Also ich habe schon das Vorgängermodell 2.1 und 2.2 gelesen gehabt und eben, ich habe gedacht, wow, also das ist ja quasi für uns Bürger in der EU ein Rahmen, wo wir wissen, okay, hey, das ist das, was wir brauchen. Und ob das jetzt im Arbeitsbereich ist oder das ist so, also natürlich steht jetzt nicht drin, welche digitalen Kompetenzen ein Schreiner braucht oder ein Matrose oder so irgendwas oder keine Ahnung, eine alleinerziehende Mutter. Aber es sind so grundlegende Dinge. Eben KI-Verständnis und so weiter, lauter so Zeugs. Und ich habe mir echt gedacht, hey, das ist ein geiles Ding. Und habe dann mal so in der Vergangenheit rumrecherchiert, wer nutzt es überhaupt und wo wird es durchgeführt und so weiter. Und erschreckenderweise habe ich festgestellt, dass es nirgendwo durchgeführt wird, in der kompletten EU nicht. Also es ist eigentlich ist es dramatisch, finde ich. Also ich finde es wirklich schrecklich, weil man muss einfach auch mal ein paar Zahlen da dagegen sehen und sagen, wenn man jetzt mal so von, ich sage jetzt mal so von jüngeren Menschen ausgeht, Schülerinnen oder sowas in der EU, kann man sagen 43%, die haben nicht mal so ein Basislevel an digitalen Kompetenzen. Also allerhöchsten anscheinend irgendwie 1 bis 2. Nur 56% der Erwachsenen haben grundlegende digitale Kenntnisse. Und das EU-Ziel bis 2030, das ist in 4 Jahren, das sind 80%. Das ist ambitioniert, könnte man sagen, aber schlussendlich ist es ein Wunschtraum. Deutschland liegt auf Platz 13 von 27 Staaten in diesem Digital Economy Index. Und ich finde, diese Zahlen muss man schon auch angucken und muss sagen, okay, hey, okay, digitale Kompetenz ist jetzt nicht irgendwas super Spezielles, weil digitale Kompetenzen gehören mittlerweile zu den Schlüsselkompetenzen in unserem Leben. Schlüsselkompetenzen sind die Kompetenzen, die wir brauchen, um zu leben. Zum Beispiel Sozialkompetenz ist eine Kompetenz davon. Man kann natürlich auch einsam und allein da draußen leben, im Wald oder whatever. Aber so als Gesellschaft gibt es einfach, ja, braucht man einfach für verschiedene Dinge Kompetenzen. Da kann man ja auch einschätzen dann nachher, okay, da bin ich nicht so kompetent und keine Ahnung. Wenn man sich das mal anguckt, was sind die 7 Schlüsselkompetenzen? Jetzt gucken wir uns aber dieses DICComp an und sehen, okay, hey, boah, die EU hat da richtig Geld investiert, Forscher aus 27, also aus allen Staaten, Erkenntnisse zusammengetragen, was braucht's? Und schlussendlich ist es eigentlich wie ein, wenn man jetzt nicht diese 250 Seiten irgendwie anguckt, kann man sagen, hey, geil, ist wie so eine Orientierungshilfe. Cool. Also KI-Kompetenzen könnte man theoretisch ja mal reingucken. Mein, okay, wer macht das? Macht kein Mensch. Aber jetzt mal nochmal kurz zurück zu den Zahlen. Man muss einfach sagen, hey, 43% von unseren Jugendlichen, 43, das ist ja noch weniger wie die Erwachsenen. Also die Level 1 oder 2 in diesem Raster da irgendwie erreichen. Also wir sprechen ständig irgendwie von Digital Natives, die da irgendwie alle so im digitalen Raum rumschwirren und die haben ja alle schon, die sind quasi bloß, weil sie jung sind, können die schon alles. Das stimmt nicht. Und die haben natürlich in gewissen Sachen gewisse Kompetenzen. Sie können ihre Smartphones bedienen oder können super gamen oder dies oder jenes. Aber so dieses generelle, diese generelle Kompetenz, also Kompetenz ist ja nicht nur irgendwie Instagram und YouTube und da vielleicht auch Follower und erfolgreich, sondern Digitalkompetenz ist einfach mehr, wie einfach nur erfolgreich im digitalen Raum zu sein. Jetzt sieht man allerdings auch, wenn man das sieht, könnte man sagen, naja, Deutschland spart da die ganze Zeit und investiert nicht in seine Bürger oder es gibt keine Programme oder whatever. Was man sieht, es gibt zum Beispiel diesen Digitalpakt Schule. 5 Milliarden waren da drin von 2019 bis 2024. 4,2 Milliarden davon wurden nicht abgerufen. Stand 24. Also, es gibt dann Digitalpakt 2.0 und whatever oder es ist ein Chaos. Man kann aber sagen, es gibt Geld. Man hat es gesehen, zum Beispiel bei der Aktion Mensch gab es eine ziemlich niederschwellige Fördermöglichkeit, digitale Teilhabe oder davor war es Internet für alle oder was auch immer für alle. Ging alles schlussendlich um digitale Teilhabe und es war eher sehr spärlich. Ganz normaler Förderaufwand, würde ich jetzt mal so sagen. Dann kam KI, es wurde einfacher in der Antragstellung. Mit KI konnte man so Antragsformulare relativ schnell bearbeiten und die richtige Formulierung finden. Und dann sind die überschwemmt worden. Und jetzt ist, bis heute ist der Förderstopp oder Antragsstopp schlussendlich, nicht Förderstopp, Antragsstopp. Also es ist schon was da, wenn man weiß eben, hey, cool, ich kann mich da fördern lassen. Und man, wir sprechen jetzt heute nicht über Fördertöpfe, wäre auch nochmal vielleicht interessant, wie viele Leute hier wirklich am Rand des Wahnsinns sind und eigentlich könnten wir da, also es gibt genügend Förderprogramme, die viele Sachen wirklich fördern. Ich habe jetzt neulich erst recherchiert, zum Beispiel hier ist ja viel Landwirtschaft, auch da gibt geile Landwirtschafts-, also so Förderprogramme, Digitalisierung für Landwirtschaftsbetriebe, wo es jetzt nicht unbedingt nur um eine Drohne zum Spritzmittel spritzen ist, sondern wirklich auch Aufbau von Infrastruktur, digital souverän, bla bla. Also schon echt cooles Zeugs, wenn man halt sagt, hey, wir wollen da irgendwie diesen digitalen Raum irgendwie bearbeiten und wir als Landwirte haben da ja auch was davon. Aber, also es geht halt um Fördermittel. Ja, wenn man jetzt sieht, jetzt kam dieses Ding letzten November raus und wenn man dann guckt, okay, was macht jetzt die Bundesregierung? Also gibt es da irgendwo was? Also gibt ja das Bundesministerium für Digitales und Verkehr, DICComp, also findet man vielleicht irgendwo in Randnotiz oder sowas, aber da ist jetzt kein Auftrag zu sagen, hey, wow, wir machen jetzt hier die Mega-Kompetenzinitiative in Deutschland. Das macht die Bundesregierung nicht. Auf jeden Fall nicht flächendeckend jetzt für 90 Millionen oder 89 Millionen Bürger. Aber was man einfach sehen muss, ist, dass so ein riesen Konglomerat wie die EU Millionen investiert in so ein Paper, Forschung, Pipapo und so weiter, zusammentragen, Paper veröffentlichen, allen zur Verfügung stellen und so weiter. In Deutschland gibt es unzählige Strategien, Bundes-, Länderstrategie, DICComp, findet man nirgends. In keinem staatlich geförderten Ding. Es gibt Parallelsysteme noch und nöcher. Also es gibt, ich muss mal kurz nachlesen, KMK-Strategie, NQR, Länderinitiativen. Alle reden ganz ehrlich aneinander auch vorbei. Es gibt private Initiativen, Vereine für whatever. Es ist ein Flickenteppich. Ein Flickenteppich schlussendlich. Und es heißt halt, naja, macht halt mal so ein bisschen. Und die kommt, naja, macht halt mal. Also das ist immer so für mich so ein bisschen so die... Also zum einen bombardieren wir irgendwie gerade Schülerinnen, Schüler und so weiter voll mit Zeugs, wo wir denken, was wichtig wäre und was bestimmt auch wichtig ist. Aber solche Schlüsselkompetenzen, wie jetzt Digitalkompetenz, wird runter reduziert auf einen IT-Nachmittag mit Excel und Roboter programmieren und alles ist gut. Das war's. Und privat ein bisschen Instagram und wenn es zu viel wird, kommt der Staat und verbietet es wieder für alle 16-Jährigen. Wir können da weiter gucken. Wir müssen jetzt zum Beispiel, so wäre mein Ansatz, wir müssen jetzt, wenn es um diese, so, wir kriegen dieses Framework. Jeder von uns und jeder kann das in irgendwie einer Form umsetzen. Zum Beispiel Lehrer oder Lehrerin, Bildungssystem, sind komplett überfordert mit diesem ganzen digitalen Zeugs. Es gibt Ausnahmelehrerinnen und Lehrer und Rektorinnen und Direktorinnen, die bestimmt geiles Zeugs machen. Aber unterm Strich, also statistisch sind nur 20% sagen selber von sich selbst, dass sie fit sind, mit digitalen Medien zu arbeiten. Die Hälfte der Lehrer, die Hälfte, ist überhaupt in irgendeiner Form fortgebildet in dem Bereich. Und wir reden jetzt hier nicht die Fachfortbildung Medienpädagogik oder sowas. Normales Zeugs. Normales Kack. Also ganz ehrlich. Wir haben halt in Deutschland sehr häufig älteres Lehrerpersonal, die da auch strukturell bestimmen kann und die digital leider sehr skeptisch sind dem Ganzen gegenüber. Das heißt, da kommen ganz viele Dinge zusammen, also zum einen sind es bürokratische Hürden, dieser Flickenteppich, den ich gerade angesprochen habe, digitale Skepsis, alles kann da sein oder ist er auch, das zusammenkommt und schlussendlich ist keine Struktur vorhanden. Und wir kriegen von der EU eine Struktur vorgegeben und bei jedem anderen Zeugs, wo es nachher um Gesetze geht, klar, hier gibt's bei Kompetenzen gibt's kein, hey, du musst per Gesetz diese Kompetenz haben, aber dass ein Staat oder eine Regierung sich verpflichtet und sagt, hey, wir rollen das wirklich hier bundesweit aus und das wird wirklich unser Thema, weil wir es als politische Kraft, als Partei, als wer auch immer, als Interessensvertretung sehen, hey, digitale Kompetenzen sind jetzt nicht einfach nur so ein bisschen nebenbei gemacht. Also da braucht es schon Schulung. Das Problem, was ich jetzt in den ganzen letzten Jahren gesehen habe, ist, dass ganz viele Leute oder dass Initiativen auf jeden Fall in Technik investiert haben, leider. Und sehr wenigen Bildung. Und das heißt, die haben jetzt ganz viel Laptop-Klassen und PCs und Tablets und alles Mögliche. Aber es fehlt halt so, okay, und was mache ich jetzt damit? Und dann macht man halt wieder nur irgendwie einen Standardkäse, wo nachher, also dann quäle ich meine Kinder irgendwie durch, oder die Schülerinnen und Schüler oder wen auch immer irgendwie durch Excel, wo ja, also, ja. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zu ein paar Zahlen, wenn es geht ja auch schlussendlich um Unternehmen. 92% der EU-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nutzen digitale Technologien. 92%. 42% fühlen sich nicht fit für KI. 2024. Jetzt müssen wir jetzt mal gucken, wie da die aktuellen Untersuchungen sind. Vielleicht gab es einige Initiativen, aber es wird halt auch wieder gleich wieder Panik gemacht. Ihr braucht irgendwie KI-Schulung, dann wird irgend so ein Blödsinn da irgendwie, so eine blödsinnige Schulung bei einem noch blödsinnigen Bildungsträger irgendwie gemacht, wo schlussendlich niemandem weiterhilft, außer noch mehr Panik zu machen. Das Problem ist einfach, dass keine wirkliche Kompetenzentwicklung da ist. Und das ist das, was ich sehe, ob das, egal in welchem Bereich, es gibt immer einzelne Dinge, Seminare, Workshops, ein Webinar, ein Livestream, egal was. Aber so gut wie nichts ist wirklich in einem wirklichen Curriculum verankert. Dass man jetzt sagen kann, okay, ich kann wirklich, also Kompetenz ist messbar, man kann Kompetenzentwicklung messen. Ich als Unternehmen investiere in meine 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und möchte, dass die digital wirklich vorne mit dabei sind. Die sollen jetzt nicht irgendwie whatever programmieren oder sowas, aber ich will, dass die fit sind. Genauso wie man Sozialkompetenz von allen fordert und sagt, naja, wenn man mich jetzt fragt, was ist Sozialkompetenz, kann ich da eine Stunde drüber reden. Für die meisten ist Sozialkompetenz, naja, der muss halt irgendwie nett sein, freundlich zu den Kunden und so weiter. Sozialkompetenz. Und man muss mit ihm mal abends irgendwie was trinken gehen können oder so. Und das ist gesellig sein und so weiter. Wenn man es jetzt genau aufschlüsselt, ist da Sozialkompetenz natürlich vielschichtiger und viel definierter. Und auch das kann man messen. Ist eine Person sozialkompetent? Und so ist es eben bei der digitalen Kompetenz auch. Wir wollen das immer, dass es überprüfbar ist. Was lernen die? Lerninhalte und nicht einfach nur so, naja, sitz mal 3 Stunden an Instagram oder an Canva oder sowas und bastel dir mal irgendeine Vorlage für irgendwas. Alles ist cool, aber wir lernen da halt immer nur Tools, also so Software für irgendwas. Wir lernen dann Canva, Photoshop, whatever, irgendwas anderes mit Ton, mit Bild, mit, keine Ahnung, Naturfotografie. Aber die Kompetenz dahinter, egal was da kommt, egal ob da eine Kamera steht oder ein Mikro hängt, es ist egal. Die Kompetenz bedeutet, es ist egal, mit was da steht, ich kann mit allem umgehen. Ja, ich denke, dass ein Ding auch für Unternehmen wichtig wäre, so sehe ich auf jeden Fall, also jetzt nicht nur, weil wir hier so eine Art Edutech-Firma sind, sondern eher, weil ich denke, dass es wichtig ist, auch für eine Zahnarztpraxis oder für einen Friseur, dass wenn da Stellenausschreibungen in Zukunft oder ja geschrieben werden, dass digitale Kompetenzen auch gefordert werden oder vielleicht auch abgefragt werden und dann, oder zu sagen, oder sogar, wir fördern digitale Kompetenzen in der Stellenausschreibung. Man kann nicht immer nur Software kaufen und das ist das, was ich auch irgendwie seit jetzt 15 Jahren ist schon bald erlebe. Die Leute kaufen sich halt jetzt zum Beispiel für ihre Firma ein Office 365 Paket. Okay. Wie lernen die das? Was dieses Office Paket kann? Gibt es da eine Schulung? Nein. Gibt es da irgendwas? Nein. Und dann fange ich an, bei irgendwelchen Bildungsträgern zu suchen. Ah ja, PowerPoint für Maler, PowerPoint oder Excel für Sozialarbeiter. Und dann gehe ich dahin und kann das. Und dann ändert sich das Tool. Neue Oberfläche, Update, pipapo. Und jetzt? Alles anders. Oder irgendwas stirbt. Niemand nimmt mehr PowerPoint. Also ich nehme schon seit Jahren kein PowerPoint mehr. Mache meine Präsentation, wenn ich sie mache, komplett anders. Okay, jetzt heutzutage mit KI machen ganz viele ihre Präsentationen mit HTML-Code, also so wie Webseiten gemacht werden. Okay, jetzt habe ich hier irgendwie 3 Mitarbeiter auf die PowerPoint-Schulung geschickt, jetzt komm ich hier an mit irgendwelchem HTML-Code, wo ihr nicht mal weiß, was ist HTML. Also ein Durcheinander, und das ist das, was die Menschen schlussendlich auch verwirrt, dass wir... Und das ist das, was ich auch permanent irgendwie, egal bei was, höre. Ich habe keine Ahnung da davon, ich weiß nicht. Ich hab's mal probiert, ich habe Angst, was anzufassen. Also es ist schlussendlich ein Drama. Und schlussendlich ist es halt, wir leben nur in Deutschland und es hat auch alles seine Vor- und Nachteile. Zum einen haben wir halt unsere vielen Bundesländer, zum anderen sind sie gerade bei solchen Sachen auch oftmals wirklich schwierig. Es gibt eben gerade beim... ob es das Bildungssystem oder auch das Fördersystem schlussendlich ist, Es ist ein Graus, wirklich. Es gibt jetzt zum Beispiel, ich habe hier einige Projekte, aber die sind alle natürlich in Baden-Württemberg. Jetzt gibt's aber ein super passendes Programm in Bayern da dafür. Ja, was mache ich jetzt? Nix. Blöd aus der Wäsche gucken. Und sowas ist eigentlich Blödsinn. Also schön, ja, alles für Bayern, alles für Baden-Württemberg, alles für wen auch immer. Aber das macht's halt dann irgendwie schwierig und dann muss man, stirbt das Projekt wieder und dann muss man es irgendwie anpassen, bis man es angepasst hat. Gibt es das Förderprogramm nicht mehr, dann ist es alles ein Quark. Und schlussendlich kostet es Zeit, Geld und Ressourcen. Und man, gerade irgendwie mit Fachkräftemangel und allem drum und dran, man, digitale Kompetenzen ist einfach gut. Also muss man einfach sagen. Ja. Ein Problem, was ich Gott sei Dank nicht mehr so viel höre, wenn es gerade um solche Bildungsprogramme geht, zu sagen, boah, hey, wie können wir sowas starten und so weiter, oder ist mir alles zu teuer oder wer soll das finanzieren? Also, wie schon gesagt, Ressourcen sind, finde ich, 2026 für auf jeden Fall mal diesen Bereich keine Ausrede mehr. Es gibt genügend Geld für alles in diesem Bereich. Es gibt vielleicht jetzt nicht unbedingt geschenktes Geld, dass jetzt irgendwie der Staat sagt, hey, hier, ich schenke alles her. Manches gibt es halt auch im Kredit. Ist doch egal. Hauptsache man hat es dann. Und wenn man selber eine Firma hat und sagt, hey, okay, ich habe jetzt, keine Ahnung, 3 Millionen Euro Rücklagen oder whatever, dann investiere ich halt mal irgendwie 50.000 in meine Mitarbeiter und Infrastruktur und whatever. Ich zahle es halt irgendwie aus der eigenen Tasche und baue mir halt irgendwie 4 Häuser weniger oder kaufe 3 Yachten weniger. Also ich will es nur sagen, man muss nicht alles vom Staat jetzt irgendwie gefördert kriegen. Es gibt aber, also gerade im Gesundheits-, Sozial-, Bildungsbereich, es gibt wirklich total gute Förderung. Selbsthilfeförderung, muss ich immer wieder auch an dem Punkt erwähnen, ist gerade im digitalen Bereich was Tolles, lässt sich relativ niederschwellig fördern, relativ. Aber über die Krankenkassen lässt sich da schon echt viel machen. Also die Krankenkassen sind so schlussendlich das letzte Bindeglied dafür. Es läuft alles über die GKV bei den Selbsthilfegruppen, aber also gerade digitale Infrastruktur, Schulungen zur digitalen Teilhabe ist im Wesentlichen das meiste wirklich gut abdeckbar. Wenn man sagt, jetzt gerade als eine Selbsthilfegruppe, ich hatte letzte Woche erst ein Gespräch und wo es auch darum geht, die sind dann 25 Leute, und man denkt, wunderbar, also da können wir doch mal bei der Krankenkasse anfragen, gibt's da so und so, wird's aussehen, das würden wir schulen. Und ich habe es, also ich habe auch letzte Woche mit der Krankenkasse mal telefoniert hier in Baden-Württemberg. Wie läuft es da ab und wie ist das Antragverfahren? Und die haben mir da wirklich sehr viel Hoffnung gemacht, dass das wirklich super niederschwellig ist. Das Problem ist, dass es für solche Programme eben wie dieses DICOMP, also man ist klar, es ist auch irgendwie, das liegt halt irgendwie bei der EU irgendwo auf irgendeinem Server oder wird halt dann für die Gesellschaft, für irgendwen hier in Deutschland vielleicht so ein bisschen verbreitet. Aber ich sehe mich, wir sehen uns hier in der Pflicht, ganz ehrlich. Wer ist verantwortlich, dass es durchgeführt wird, dass es nicht durchgeführt wird? Die EU, die Bundesregierung, wer? Die Kirche? 1000 Fragen. Und ich denke, man kann lange die Schuld, warum irgendwas nicht gefördert wird, irgendwo suchen. Fakt ist, man kriegt dieses Paper. Und damit kann man arbeiten. Und da sind wir auch schlussendlich bei uns. Wir haben dieses Paper genommen, diese 250 Seiten, und haben das hier bei uns im Team umgearbeitet, sondern haben für unsere Kunden, für unsere Zielgruppen, für Solo-Selbstständige, für kleine Teams, für Handwerksbetriebe, für Beratungsstellen und so weiter, für die Kleinen, haben wir das umgeschrieben, ein Curriculum erstellt für ein ganzes Jahr. Und das ist das, was wir zurzeit wirklich Vollzeit machen, diese Inhalte umsetzen in kleine Häppchen, in kleine Lernhäppchen. Wir drehen Videos dazu, wir haben Podcasts aufgenommen, wir machen Infografiken dazu, schreiben Texte dazu, machen Lernmaterial dazu, dass man wirklich diese 250 Seiten sind eingedampft jetzt in 74 Seiten oder sowas, dieses Curriculum. Und wir haben definiert, was sind die Kompetenzen, die wir da brauchen. Also wir sind Fachkräfte, wir haben das meines Erachtens wirklich hochprofessionell gemacht. Und das ist das, was man schlussendlich jetzt bei uns auch buchen kann. Und bei Zendit.digital, es sind diese 21 Kompetenzen, die man da in diesem DIC-Comp 3.0 Framework voll upgedatet finden kann. Wir haben noch Zusatzkurse dazu entwickelt. Wir hatten die schon und haben sie aber da dazu angepasst. Das waren schon fertige Module, die wir mal alleine so produziert haben für einen Kunden und die einfach gut sind. Das heißt, unterm Strich sind es 26 Kurse. Alle 14 Tage kommt ein neuer Kurs raus. Man kann alleine lernen, es gibt Livestreams da drin. Also es ist multimedial, es ist ein komplettes Lernuniversum nur für dieses DIC-Comp, nur digitale Kompetenzen. Es sind Praxisübungen dabei. Es sind verschiedene Lernpfade, haben wir entwickelt. Wenn jemand sagt, okay, alles ist mir ein bisschen too much, schon okay, aber ich habe einfach auch gewisse Schwerpunkte. Wir haben so einen Beraterpfad gemacht, so einen Content-Creator-Pfad gemacht, einen Starter-Pfad für die grundlegenden Sachen und so weiter. Und da sind wir eben bei dem Punkt. Wer ist verantwortlich? Wer ist verantwortlich für so ein Rahmenprogramm, wenn die EU oder selbst auch, das muss halt immer die EU sein. Auch die Bundesregierung gibt manchmal die Bundeszentrale für irgendwer, für gesundheitliche Aufklärung, für politische Bildung. Wer auch immer gibt oftmals so einen Rahmen raus. Es gibt ganz viel. Es gibt zum Beispiel auch viele Studien, wie ist die digitale Verteilung und wie nutzen gerade alle das Zeugs alles. Das alles kann man sich ja angucken. Das ist jetzt nicht immer hochwissenschaftlich. Das ist oft auch in einer relativ normalen Sprache geschrieben. Ja, und man kann eben warten. Man kann jetzt warten, dass das Institut für irgendwer, das Bundesinstitut für bla 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 offizielle Fortbildung rausgibt, die Handwerkskammer, die Industrie- und Handelskammer, die Ärztekammer, all die werden Fortbildung rausgeben. Da bin ich mir absolut sicher. Und all diese Fortbildungen werden wie immer Insellösungen sein für ein spezielles Segment da drin. Ich denke, dass wie alle Schlüsselkompetenzen, Digitalkompetenz für die nächsten Jahre und Jahrzehnte eine der essentiellen Kompetenzen sein wird, die wir ausbilden müssen oder sollten. Und ich denke auch, dass wir uns da Zeit nehmen sollten, diese Kompetenz auszubauen, genauso wie wir uns Zeit nehmen, Sozialkompetenz aufzubauen, indem wir in Vereine gehen, in der Schule Gemeinschaftsspiele spielen und bla bla bla. All das bringt uns zu einem sozialen Dasein, zu einem sozialen Wesen, macht es uns dann. Und so macht uns auch Digitalkompetenz zu einem kompetenten Menschen schlussendlich. Ich bin wirklich gespannt, wo es mit diesen ganzen digitalen Kompetenzen hingeht, weil wir sehen gerade, dass einige Staaten oder Staatsoberhäupter gerade eher wieder den anderen Weg ankündigen, den des Verbots, der Bewahrung, anstatt den der Kompetenz. Man sieht es gerade in Australien, wo es um Social Media Ban geht. Es geht um auch Frankreich, wo es um eine Alterseinstufung für den Eintritt ins Internet oder in Social Media ist. Es hat natürlich alles seine Gründe, das verstehe ich auch. Allerdings war Verbot und Bewahren noch nie der Weg nach vorne. In diesem Sinn sage ich danke fürs Zugucken, wer zugucken wollte, und danke fürs Zuhören, wer zuhören wollte. Ich bin sehr über Kommentare gespannt, was ihr seht, wenn ihr dieses DIGCOMP 3.0 Framework so vor euch seht, wie ich es euch jetzt so erklärt habe, wo geht der Weg hin? Sollten wir uns auf die Hinterfüße stellen und uns digital kompetent machen? Nicht nur unsere Kinder, nicht nur der Nachbar, sondern uns selbst. Ich bin gespannt. Lasst uns diskutieren. Das war Zagt und Hochgefahren. Ich bin Marc Hasselbach. Bis nächste Woche.